Genau. Ja, guten Morgen nochmal von meiner Seite. Eine vorbildliche Gemeinde, darum soll es gehen. Und ich lese dazu den Text aus 1. Thessalonicher 1, 2 bis 10. Dort ist auch überschrieben in der Elberfelder Übersetzung der vorbildliche Glaube der Thessalonicher. Ich lese einfach mal den Text und um den soll es gehen. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Das ist also der Text, um den es gehen soll, aus dem 1. Thessalonicher Brief. Und wir sind ja gerade in der Reihe, dass wir uns um das Thema Gemeinde oder mit dem Thema Gemeinde beschäftigen, gerade auch in dem, dass wir auf unsere Jubiläumsfeier 30 Jahre Detmold Nord zugehen. Also heute eine vorbildliche Gemeinde. Was sagt die Bibel darüber aus? Wo sind so Parameter, Dinge, an denen wir uns orientieren können vom Wort Gottes her, womit eine Gemeinde als vorbildlich bezeichnet wird? Ganz kurz zusammengefasst, ich glaube, man kann es so ein bisschen an dem Bild erkennen. Paulus hat mit seinen Mitarbeitern etwa im Jahr 49 nach Christus auf seiner zweiten Missionsreise ist er auch nach Thessalonich gekommen, also da, wo dieser Pfeil zu sehen ist, hieß ursprünglich wohl Therme, weil es dort heiße Quellen in der Umgebung gab. Es war damals die Hauptstadt der römischen Provinz Mazedonien. Thessalonik lag an der berühmten Straße Via Ignatia, also keine Ahnung, A2 oder irgendwas heute. Also damals der Brücke scheinbar zwischen Ost und West, also einer ganz wichtigen Straße. So befanden sich hier auch Angehörige von vielen Nationen. Und es war eine wichtige Hafen- und Handelsstadt, also letztlich eine Großstadt. Unterstützt von Silvanus und Timotheus hat Paulus hier eine Gemeinde gegründet. Und sie war vor allem heidenchristlich geprägt, wobei auch Judenchristen dazukamen. Paulus, soweit wir wissen, war wohl eine recht kurze Zeit nur dort. Viele Ausleger sagen, es waren wohl nur so etwa 2 bis 3 Monate. Denn aufgrund von Nachstellungen durch Juden musste Paulus Thessalonicher früher eigentlich als gewollt verlassen und ist danach zurück, zunächst nach Beröa, dann nach Athen, von dort aus nach Korinth gezogen. Und Paulus war eben verständlicherweise in Sorge um diese neu gegründete, junge Gemeinde. Und so schickt er Timotheus von Athen aus noch zurück nach Thessalonich. Und in Korinth trafen Timotheus und Paulus dann wieder zusammen. Und Timotheus kann eben das dann weitergeben, was er in Thessalonich erlebt hat. Und unter diesem Eindruck schreibt Paulus dann eben diesen ersten, es gibt ja 2 Thessalonicher Briefe, also so etwa im Jahr 50 nach Christus. Und vermutlich war es auch der älteste oder ist es der älteste Paulusbrief. Und Paulus kann dann sagen in 1. Thessalonicher 3, dort nimmt er dann eben Rückkopplung darauf, Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben, denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht im Herrn. Also Paulus, ganz begeistert von dieser Gemeinde, kann ihnen diese Rückantwort im Brief geben von dem, was er von Timotheus gehört hat, ihr seid eine Gemeinde, die ist lebendig. Ich freue mich total über das, was ich von euch höre. Und Paulus fängt nicht umsonst an mit Dankbarkeit. Die ersten Verse hatten wir gelesen und eigentlich der ganze Abschnitt, wenn man es vom Griechischen her jetzt runterbrechen würde, auch wenn ich jetzt nicht gut Griechisch kann, dann ist es aber so, oder gar nicht eigentlich, aber dann ist es wohl so, dass dieser ganze Textabschnitt eigentlich von Dank, dass der Dank also jetzt nicht nur im ersten Vers genannt wird, sondern eben sich durch den ganzen Text durchzieht. Paulus ist für alles dankbar, was er dort hört, was er dort erlebt hat. Und es ist wohl die längste Danksagung für eine Gemeinde im Neuen Testament. Paulus ist also dankbar für diese Gemeinde, wenn er sieht, was dort passiert, was Gott dort bewirken konnte, auch in dieser kurzen Zeit. Und der Dank ist umfassend. Wir danken Gott alle Zeit für euch, alle, nicht nur gelegentlich, wenn sie sich also dankbar fühlen, sondern alle Zeit für euch alle. Das ist also diese große Überschrift hier. Und ein wichtiger Teil ihrer Gebete. Sie freuen sich riesig über die Gemeinde und sind voller Dankbarkeit. Paulus und seine Mitarbeiter, und er schreibt es auch nochmal in Kapitel 3, Vers 9. Denn was für Dank können wir Gott euretwegen abstatten, für all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott. Also Paulus ist enorm dankbar für diese Gemeinde. Das finden wir bei Paulus immer wieder, dass er dankbar ist für das, was Gott tut, für das, was Gott getan hat. Und das bedeutet ja nicht, dass er jetzt durch eine rosarote Brille schaut, alles ist nur toll, sondern Paulus sagt weiter in Vers 10, also 1. Thessalonicher 3, Vers 10, wobei wir Gott Nacht und Tag aufs Inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen. Er wird sie gern natürlich auch mal sehen, direkt wieder kennenlernen, mit ihnen Gemeinschaft, Zeit haben und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Das heißt, es gibt hier auch noch was zu tun. Paulus sagt jetzt nicht einfach rosarot, alles super, alles gut, hier wird alles genauso super weiterlaufen. Der Glaube ist hier auch noch nicht fertig. Er sagt, da ist noch Mangel da, da müssen wir noch nacharbeiten, noch nachjustieren, da müssen wir noch dranbleiben. Es ist noch nicht fertig. Und in Kapitel 4 bis 5 aus dem Thessalonicher Brief, da berichtet Paulus durchaus auch von Einzelnen, die scheinbar ermahnt werden mussten. Also hier ganz klar, auch hier gab es Probleme. Zumindest Einzelne scheinen welche gemacht zu haben. Also hier auch nicht der Himmel auf Erden. Dennoch war es eine Gemeinde, für die Paulus enorm dankbar war und die er als vorbildlich empfunden hat. Genau, also Dankbarkeit ist also hier der Grundton. Und wenn ihr euch die beiden Bilder mal anguckt, dann könnt ihr auf der einen Seite so, wahrscheinlich seht ihr als erstes den schwarzen Punkt. Und so oft geht es, glaube ich, uns. Ja, wir nehmen das war, was uns nicht gefällt, wo wir vielleicht undankbar sind, uns darüber ärgern, wie auch immer. In Wirklichkeit ist ja dieser kleine schwarze Punkt in einem viel größeren weißen Rahmen. Also wir würden ja nicht sagen, super, da ist fast alles weiß, fast alles hell, ist ja super, sondern wir nehmen von unserer üblichen Wahrnehmung es so wahr, dass wir sagen, das ist ein schwarzer Punkt, ein kleiner schwarzer Punkt, der ärgert uns. Ja, ist ja auch logisch, wenn man zu Hause irgendwie ist, man freut sich über die Wohnung, die ist aufgeräumt und irgendwie liegt da was in der Ecke, darüber ärgert man sich, freut sich gar nicht, dass vielleicht die ganze Wohnung top aufgeräumt ist, wie auch immer. Und auch das fand ich einen ganz netten Spruch, denn darum geht es auch immer wieder, unsere Blickweise mal zu ändern. Anstatt sich zu ärgern, dass man früh aufstehen muss, sollte man öfter dafür dankbar sein, dass man es überhaupt kann. Ne? Also das ist manchmal so eine Blickwendung, die wir immer wieder brauchen. Wir nehmen Dinge als selbstverständlich, für die wir durchaus dankbar sein sollten und könnten. Und auf der anderen Seite ist vieles gar nicht selbstverständlich. Spätestens dann merkt man es vielleicht manchmal, wenn man krank ist oder Dinge nicht so laufen. Und dann auf einmal sagt man, eigentlich hätte ich doch für die ganz normalen Dinge so dankbar schon sein können. Und man weiß sogar aus Studien und so weiter, dass dankbare Menschen, da ändert sich auch was von den neuronalen Prozessen. Also da verändert sich auch was im Gehirn. Das hat also etwas damit zu tun, wie auch ja, unser Leben sich insgesamt gestaltet, wie wir auch denken, gerade auch dort, wo wir dankbar sind. Paulus ist hier also dankbar, ist beeindruckt von dem, was er von der Gemeinde erlebt. Und ich erlebe das gerade in letzter Zeit, habe ich es öfter erlebt, dass Menschen mich angesprochen haben, sei es mit denen ich irgendwie ins Gespräch kam, aus anderen Gemeinden, die sehr beeindruckt waren hier von dem und auch erstaunt war, auch wie hier von dieser Gemeinde. Die sagt, Mensch, was habt ihr für eine viele junge Leute, was für eine Atmosphäre, die Dekoration. Auch mit einem Mann gesprochen, der eigentlich sehr aktiv war, auch mal groß in seiner Gemeinde oder ist noch ein älterer Mann, der mal ein größeres Werk auch sogar geleitet hat. Mit dem hatte ich gesprochen, der sagte, ja, wie macht, ist eigentlich eine sehr aktive Gemeinde. Er ist da enorm aktiv selber noch, obwohl er schon betagt ist oder recht alt. Und er sagt aber, uns gelingt es nicht, junge Menschen bei uns anzubinden. Also wir sind eine missionarische Gemeinde, wir haben aktive Leute im Mittelalter, sage ich mal, aber uns gelingt es nicht mehr, junge Menschen zu binden, und wir haben die Sorge, dass sich das einfach so weiterentwickelt. Da habe ich gedacht, wir können auch bei uns sehr dankbar sein. Dank hat es auch mit Denken, Nachdenken zu tun. Hier steht ja auch noch Gedenken. Das heißt, Dinge nicht einfach für selbstverständlich nehmen, sondern auch mal nachdenken. Wofür kann ich dankbar sein? Und dass ich durchaus mal ein paar Minuten Zeit da vielleicht für nehme, auch gerade in der stillen Zeit, dass man nicht gleich nur mit Bitte und Fürbitte und allem Möglichen loslegt, sondern auch dankbar. Also, was kennzeichnet jetzt diese junge Gemeinde als gesund, als vorbildlich, worüber Paulus sich so freuen kann, regelrecht begeistert ist und sogar explizit sagen kann, diese Gemeinde ist zum Vorbild geworden, auch in der Region, in Achaia, in Mazedonien, wie es Vers 7 sagt, also in der ganzen Region. Ich habe ein paar Punkte genommen, also nicht alles können wir hier besprechen heute, aber vielleicht auch als Anregung nehmen, mal weiter nochmal drüber nachzudenken, nachzulesen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, und da fängt es an, ist eigentlich eine klare Bekehrung. Paulus kann den Thessalonichern bescheinigen, dass es bei ihnen ein klares Vorher und Nachher gegeben hat. Wir hatten es gerade so ein bisschen gehört, vorher haben sie Götzen verehrt, Götzendienst betrieben, und jetzt dienen sie dem lebendigen, dem wahren Gott. Also es hat eine eindeutige, nachvollziehbare Veränderung gegeben, ein Vorher und ein Nachher, ein Lebensstil, der für andere auch erkennbar war. Und Christsein bedeutete jetzt für sie nicht einfach nur ein bisschen Sahne auf den alten Kuchen packen, ein paar moralisch-ethische Maßstäbe vielleicht neu zu justieren, sondern wirklich ein Neubeginn, von Neuem geboren. Wiedergeburt ist ja auch ein Begriff, den die Bibel nutzt. Und das ist die Grundlage, das ist das, worauf es ankommt, worauf sich dann das neue Leben entfalten kann. Und da sagt Paulus, das habt ihr wirklich erlebt. Das war nicht so Wischiwaschi-Sachen, so irgendwie, sondern da ist wirklich was passiert, eine neue Geburt. Götzen ist also alles, was Gott ersetzt, was wichtiger ist als Gott selbst. Das muss jetzt nicht so ein Stein sein oder ein Götzenbild, wie wir es von vor 2000 Jahren vielleicht kennen oder aus alten Überlieferungen, sondern letztlich ist alles Dinge, die uns wichtiger sind als Gott selbst, die uns prägen, die uns so binden und fesseln, dass es für uns das Wichtigste und Größte und Entscheidendste ist. Und davon hatten sich die Thessalonicher abgewandt, sich Gott zugewandt, um dem lebendigen Gott zu dienen. Von allem, was tot war, was von Sünde geprägt war, sie haben einen veränderten Lebensstil aufgenommen, weg von Egoismus, von ihrem eigenen, letztlich Gott zu dienen, so wie es Jesus programmatisch auch von sich sagt. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Also hier sah man deutlich wahrnehmbar für andere Menschen, da hat sich was geändert. Das war nicht nur Theorie oder Theologie oder Richtigkeit, sondern hatte sich was geändert. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, ich behandle ja auch Parkinson-Patienten oder habe mit Parkinson-Erkrankung zu tun. Es ist eine Erkrankung, wo eben die Bewegungsmöglichkeiten immer mehr sich einengen, immer weniger werden, ein verkrümmter Gang, weniger, ja, wir nennen es Bradykinese, also verarmte Bewegungen da sind. Und es gibt eben eine Methode, die ist recht intensiv, die arbeitet damit, dass man eben genau das Gegenteil macht, also stark ausladende Bewegungen, manchmal müssen die noch dazu rufen und so weiter. Und das wird recht intensiv gemacht, wenn es umgesetzt wird. Und man erlebt damit oft recht erstaunliche Veränderungen. Und eine Sache, die die sagen, also wenn man jetzt diese spezielle Therapie umsetzt, ist, dass sie sagen, die ist dann erfolgreich, nicht wenn der Therapeut das sagt oder der Arzt oder irgendwie in der Reha-Klinik das als gut befunden wird, sondern wenn fremde Nachbarn oder auch Familienmitglieder sagen, da hat sich was geändert. Also der kommt von der Reha nach Hause oder von der Therapie, geht die Treppe rauf und der Nachbar sagt, Mensch, das gibt's doch gar nicht, vor kurzem bist du da so hochgeschlichen und jetzt ist das viel flüssiger, dein Gangbild. Das heißt, man sagt, die Therapie ist erst dann eigentlich erfolgreich, wenn andere es sehen und bemerken und wahrnehmen. Und so ähnlich war das scheinbar hier bei den Thessalonichern. Andere drumherum haben gesagt, da ist was passiert. Die haben vorher die Götzen angebetet, waren im Tempel, haben den Stein angebetet, auch wenn er vielleicht ein bisschen verzierter noch war und so weiter. Aber jetzt machen sie es nicht mehr. Sie leben mit Jesus. Ein Vorher, ein Nachher. Sie haben sich in den Dienst Gottes gestellt. Und das ist immer wieder die Herausforderung, dann eben auch weiterzumachen. Sie haben ihre Zeit wahrscheinlich, ihr Geld, ihre Gesundheit, alles in den Dienst gestellt. Jesus selber spricht davon in Johannes 3. Wahrlich, wahrlich, das heißt also, Jesus nutzt das selten, aber wenn er es sagt, dann bedeutet das eigentlich, es ist 100% sicher. Darauf könnt ihr euch absolut verlassen, da stehe ich 100% zu. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, Jesus sagt, Das ist die Einstiegspforte, das ist der Eingang, die Neugeburt, was im Endeffekt bedeutet Buße, also Umkehr, Sünde bekennen, dann aber auch Jesus annehmen, an ihn glauben, dass er für meine Sünden am Kreuz auf Golgatha gestorben ist und als Bestätigung auferstanden ist. Dann kann ich die volle Vergebung erlangen und dann schenkt Gott neues Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Es geht also nicht darum, dann aus der eigenen Kraft Dinge weiterzumachen, sich zu verbessern, sondern Gott schenkt durch den Heiligen Geist die Neugeburt, die Wiedergeburt. Und vielleicht ist heute auch hier jemand, der sagt, diesen Schritt muss ich eigentlich noch gehen. Eigentlich müsste ich mich richtig nochmal für Jesus entscheiden, meine Sünden bekennen, Buße tun. Dann tu es heute, dann fang damit heute an. Das ist eine gute Gelegenheit. Ich bin froh, dass Harry dieses Beispiel erzählt hat. Das geht am Flughafen, das geht in den Straßen von Detmold, das geht in der Klinik, das geht überall, aber natürlich auch hier in der Gemeinde. Wenn du sagst, ich brauche das eigentlich noch, ich möchte mich für Jesus entscheiden, dann tu es heute. Nach dem Gottesdienst sind sicherlich Leute da, die gerne dann mit dir beten. Der zweite Punkt, Bekehrung, aber auch das Leben der Gläubigen, fußt auf dem Wort Gottes. Ich glaube, man kann es so ein bisschen lesen. Oh, also die Überschrift bei dem Buch heißt, die Bibel, das Wort Gottes. Also ich weiß jetzt gar nicht genau den Autor, kenne ich auch gar nicht, ich habe es einfach nur aufgenommen. Bekehrung der Gläubigen, das Leben der Gläubigen, fußt auf dem Wort Gottes. In 1. Thessalonicher 2,13, also später, schreibt Paulus, wie er es ja hier auch grundsätzlich beschreibt, ihr habt das nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern als Gotteswort. Und das war genau der Pluspunkt, den die Thessalonicher hatten, was sie gesund haben sein lassen, wo sie eine gute Orientierung hatten. Sie haben das Wort oder das, was ihnen gesagt wurde, nicht einfach als Menschenwort angenommen, was ja viele machen, sondern als Gotteswort. Sie haben nicht einfach gesagt, ja, das klingt literarisch spannend oder es ist sicherlich ein gutes Buch, da stehen gute moralisch-ethische Maßstäbe drin und. Sondern sie sagt, es ist nicht nur ein Menschenwort wie die anderen Bücher, sondern es ist wirklich von Gott inspiriert. Sie haben das für sich so eins zu eins aufgenommen und damit ist es ihre Kraftquelle geworden. Die Bibel wird also hier nicht kritisiert, nicht hinterfragt, einer liberalen Theologie geopfert oder menschlichen Befinden untergeordnet, sondern das ist der Maßstab, die Richtschnur, ein Licht auf dem Weg. Und wir brauchen die Bibel als Orientierung, als Quelle unseres Glaubens und Lebens. Manche sagen, ja, wir müssen doch die Bibel eigentlich den heutigen Zeiten anpassen, die biblischen Inhalte. Und in der Tat, grundsätzlich kann man ja sagen, wir haben unglaubliche Entwicklungen gerade in den letzten Jahren gemacht, Quantensprünge in unvorstellbar kurzer Zeit. Wir leben ja im Zeitalter der Digitalisierung. Digitalisierung ist sicherlich mehr als nur ein PC zu Hause zu haben, sondern es beschreibt heute eigentlich, ich habe es mal aufgeschrieben von einer Definition, einen umfassenden Transformationsprozess in Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, der durch die Entwicklung bei den elektronischen Systemen und den damit verbundenen Verfahren der Datenverarbeitung angestoßen wird. Praktisch kommt da kaum noch einer dran vorbei. 6% der Bevölkerung, also 3,4 Millionen, leben aktuell offline, also sind damit nicht verbunden, nicht mit dem Internet, gucken bei uns nicht auf Churchtool oder wo auch immer, sind also offline. Von den 16- bis 74-Jährigen, man sieht, desto jünger, desto weniger sind es. Also bei den unter 45-Jährigen 2%, 45 bis 64 5%, 65 bis 74 17%. Andererseits sind in Deutschland im Internet täglich 57 Millionen. Also das prägt uns. Das hat uns verändert. Vor ein paar Jahren gab es auch noch kein Internet. Ich bin auch ohne Internet aufgewachsen. In den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren, da gab es ja noch gar kein Internet. Als ich noch im Sandkasten gespielt habe oder im Garten, da gab es kein Internet. Heute ist es absolut prägend. Man kommt praktisch überhaupt nicht drum rum. Was das auch verändert hat und mit uns gemacht hat, nur ganz kurz, Generation Z, das ist die Generation 95 bis 2010 geboren. Das ist die erste Generation, die jetzt auch mit dem Smartphone aufwächst. Und eigentlich muss man sagen, sind wir kaum in der digitalen Revolution angekommen, geht es eigentlich schon weiter. Das ist eigentlich schon fast so der nächste Step, die nächste Revolution, die nächste Transformation, künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence. Also das Bestreben, wesentliche Aspekte der menschlichen Intelligenz auf Menschen zu übertragen. Es gibt keine ganz klare Definition des Begriffs Intelligenz. Deshalb ist es auch schwierig, künstliche Intelligenz zu definieren. Also wenn ich schon die Basis nicht ganz gut definieren kann und nicht ganz scharf, dann eben auch die künstliche Intelligenz nicht. Grundsätzlich kann man da sagen, letztlich bedeutet es ähnlich wie wir Menschen, sollen Computer mittels Daten aus Erfahrung lernen, urteilen und selbstständig Probleme lösen, um Aufgaben immer besser ausführen zu können. Also man kann sich damit am Stau vorbei navigieren lassen, Roboter programmieren, Tipps für den Aktienkauf sich holen, Ärzte bei der Diagnose unterstützen, Auswertung von Röntgenbildern, was auch immer. Also eine ganz schnelle, enorme, ganz fundamentale Veränderungen. Und auf der anderen Seite leben wir in einem Zeitalter, wo die Informationsflut auch enorm zugenommen hat. Ja? Also Google sei Dank. Man geht davon aus, dass man etwa alle 1,5 bis 5 Jahre sich die Informationsmenge im Internet verdoppelt. Irrsinnige Informationsmengen. Ich bin auch aufgewachsen in den 70er, 80er, 90ern. Da gab es noch diese Bertelsmann-Lexikons, diese großen Enzyklopädien. Brockhaus, der große Brockhaus, 24 Bände. Und ich sag mal, Eltern oder Familien, die Wert auf Bildung gelegt haben, da stand das Ding dann im Wohnzimmer, so auch bei unseren Eltern. Und das war auch spannend. Man kriegte so alle, ich glaube, das war so ein Abonnement, irgendwie kriegte man dann alle 2-3 Monate oder was, so ein neues Band geschickt, bis dann eben diese 24 voll waren. Und da war so das wesentliche Wissen eben der Zeit drin. Heute würde man sagen, tja, was soll ich damit? Ja? Internet, gucke ich, Google, tausende, wie viel auch immer Informationen da rauskommen. Ich gebe ein Symptom ein bei Krankheit. Ja? Was kommt übrigens immer bei raus? Immer Krebs am Ende. Ne? Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Aber die Informationsflut hat unglaublich zugenommen, enorm schnelle Veränderungen und gleichzeitig viel mehr verfügbare Informationen. Und da, glaube ich, ist die Bibel für uns wichtig, von unschätzbarem Wert. Letzte Woche haben wir uns auch darüber unterhalten, auch nach der Predigt hier, eine wichtige, gar nicht so einfache Aufgabe, damit eben Dinge zu beurteilen. Es verändert sich so schnell, es gibt so viele neue Informationen, also Beurteilung zu haben. Und ich glaube, da ist es umso wichtiger zu sagen, wir wollen uns doch an der Bibel orientieren, als Wort Gottes nehmen, da studieren und uns nicht einfach von den schnellen Veränderungen, die wir natürlich auch wahrnehmen und mitgestalten müssen oft auch, einfach mitreißen lassen, sondern gucken, was sagt die Bibel? Und da sind wir trotz allem gut beraten und ich kann nur empfehlen und sagen, lest die Bibel. Auch so ein Elberfelder Bibel hier, sein Wort, meine Welt, da sind auch gute Rückschlüsse auf die heutige Zeit gegeben oder eben gute Dogmatik, dass man sich wirklich ins Wort Gottes vertieft, nicht nur oberflächlich dabei bleibt, eine kurze Andacht oder so mal hat, sondern wirklich in die Bibel, in sein Wort eintaucht. Und ich glaube, dann haben wir den besten Maßstab, um auch alles, was sich ändert, darauf fußend zu interpretieren. Einen Referenzpunkt zu haben, so wie Ede das ja letzte Predigt in Bezug auf die Auferstehung gesagt hat. So kann man es genauso bei der Bibel auch sagen. Das ist der Referenzpunkt. Und die Thessalonicher sind für mich hier ein Vorbild, weil sie sagen, die Bibel ist für uns nicht Menschenwort, sondern Gotteswort. Und das auch in einer Zeit, wo es ganz anders sonst gelebt wurde. Sie wurden ja deswegen sicherlich auch verlacht. Und das weiter zu bekennen und die Bibel als Wort Gottes anzunehmen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber dann eben auch weiterzugehen und zu sagen, jawohl, als gesunde Gemeinde lebt dann auch aus dem Wort Gottes die Grundwerte, in diesem Fall Glauben, Liebe, Hoffnung. Vers 3, was wir gerade gehört hatten, vor unserem Gott und Vater, also dankbar dafür, an euer Werk des Glaubens gedenken, Bemühung der Liebe und Ausharren in der Hoffnung. Also Glauben, Liebe, Hoffnung. Und Paulus sieht bei den Thessalonichern, dass sie die Bibel als Gottes Wort angenommen haben und dass sich dadurch jetzt ganz konkrete Verhaltensänderungen ergeben. Das heißt, sie haben Werke des Glaubens. Also Paulus sagt, da ist bei euch was da. Ihr aus eurem Glauben heraus ergeben sich gute Werke. Ihr helft anderen, ihr dient anderen Menschen, was auch immer. Es ist eine Bemühung der Liebe da. Auch interessant, diese Begrifflichkeiten zusammen. Bei Liebe denkt man ja erstmal irgendwie, ja super, das geht ja irgendwie von alleine, hab alle lieb und so weiter. Und so Paulus sagt auf einmal Bemühung der Liebe. Das heißt, dort, wo wir die Liebe Gottes wirksam werden lassen, ist es durchaus auch mit Mühe verbunden. Hoffnung, also lebendige Hoffnung, Jesus kommt wieder, das ist die große Hoffnung und darin auszuharren, auch wenn vieles hier auf der Erde, wir hatten ja letzte Woche auch von Traurigkeit gehört, noch nicht gut ist, nicht gut läuft, da ist Krankheit, da ist Traurigkeit, da ist Leid, ganz vieles da auch. Und Paulus sagt, dann auszuharren und das haben die Thessalonicher schon umgesetzt, obwohl sie noch so jung im Glauben waren. Und diese drei Grundwerte, ihr wisst es, in 1. Korinther, werden sie uns eigentlich so an die Wand gemalt. Glauben, Liebe, Hoffnung, ein ganzes Kapitel, auch gerade gegenüber einer Gemeinde, die das gar nicht so gelebt hat. Und wo Paulus das aufzeigt, wie so ein Hymnus, wie ein Lied gestaltet. Und viele nehmen natürlich auch Verse über die Liebe zum Beispiel in ihre Hochzeit mit ein oder sagen, das könnte unser Hochzeitsvers sein. Und hier die Thessalonicher, das ist die Gemeinde, wo Paulus sagen kann, ihr lebt das.
Ihr habt Werke des Glaubens, ihr bemüht euch in der Liebe, ihr harrt aus in der Hoffnung. Da ist das zu sehen, auch für andere. Ihr habt das jetzt nicht nur theoretisch, theologisch, dogmatisch aufgenommen, aber es muss eben auch nicht so bleiben. Wir finden es zum anderen auch in Ephesus. Dort wird ja ein Brief beschrieben, 100 nach Christus, nach Ephesus, die sogenannten Sendschreiben von Johannes. Und da schreibt zum Beispiel, oder dort wird geschrieben, ich kenne deine Werke. Glaube, Fragezeichen. Und deine Mühe, also Bemühung, Mühe, Liebe, Fragezeichen. Und dein Hausharren, kenne ich auch, Hoffnung, Fragezeichen. Das heißt, hier scheint sich ja doch Anstrengung, Betriebsamkeit, Aktivität da zu sein. Aber die eigentlichen Qualitäten werden gar nicht mehr genannt. Glaube, Liebe, Hoffnung, die sind wahrscheinlich verloren gegangen. Vielleicht nur noch als Tradition gelebt, dogmatisch verkündet, aber nicht mehr lebendig gelebt. Und so muss gesagt werden, in diesem Feld, in diesen Parametern bewegen wir uns. Glaube, Liebe, Hoffnung, 1. Korinther 13. Thessalonicher leben es, also es geht, man kann nicht einfach sagen, ja, das klappt sowieso nicht, sondern es gibt die Thessalonicher Gemeinde, da ist es da, nicht perfekt, nicht vollkommen, aber so, dass es zu sehen ist. Aber Epheser Gemeinde, einige Jahrzehnte später, wahrscheinlich auch eine Gemeinde, die gut angefangen hat, aber da merkt man es eigentlich nicht mehr so. Da ist Tradition noch da, aber das Lebendige fehlt. Vierter Punkt. Die Gemeinde ist, es geht eigentlich noch weiter, noch einen Schritt weiter, wenn man so will, die Gemeinde lebt jetzt nicht nur Glauben, Lieben, Hoffnung, sondern das, was wir auch gehört hatten, sie ist sogar bereit, Nachteile, Bedrängnis auf sich zu nehmen. 1. Thessalonicher 1,6, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Also die Thessalonicher waren bereit, Nachteile auf sich zu nehmen. Sie lebten in der Nachfolge, lebten im Glauben, war eine vorbildliche Gemeinde, bis dahingehend, dass sie sogar sagten, wir sind bereit, Opfer zu bringen. Wir gehen nicht nur einfach einen bequemen Weg, achten nicht nur auf unsere Befindlichkeiten, sondern das, was wir vom Wort Gottes erkannt haben, das setzen wir um. Da bleiben wir dran, auch wenn es uns Nachteile bringt, auch wenn es uns ja nicht gut tut, äußerlich, menschlich, und wir Ärger und Stress deswegen bekommen. Auch wenn wir heutzutage vielleicht keine konkrete Verfolgung erleben, so hat man doch den Eindruck, es ist schwerer, am Wort Gottes dran zu bleiben, in der Nachfolge dran zu bleiben. An vielen Stellen hat man den Eindruck, der Druck nimmt zu. Und ich habe auf der anderen Seite auch durchaus den Eindruck, dass wir auch oft so sind. Glaube gut und richtig, finden wir gut, auch für uns als Familien, aber es darf auf keinen Fall zu viel kosten. Erst wenn alles geregelt ist, alles gut läuft, dann sind wir bereit, uns auch mit Dienst und Einsatz einzusetzen, unseren Platz einzunehmen. Und Thessalonich war hier scheinbar anders gestrickt. Die haben gesagt, ja, das macht Druck. Wir haben jetzt auf einmal Ärger gekriegt. Wir sind in Bedrängnis und trotzdem bleiben wir dran. Bedrängnis im biblischen Sinne bedeutet vor allem oder in erster Linie Verfolgung, aber durchaus auch im weiteren Sinne gedacht Druck, vermehrter Druck. Und es ist immer aber gemeint, es ist nicht jetzt ein Druck, den jeder Mensch hat durch seine Situation, Familie, Arbeitslosigkeit, Krankheit, was auch immer, sondern es geht immer um einen Druck, Bedrängnis, Nachteile, die man hat, weil man an Jesus glaubt, weil man das Wort Gottes ernst nimmt. Das ist sozusagen, wenn man so will, eine Art Fachbegriff, der für Christen gilt. Und die Thessalonicher waren bereit, und damit sind sie vorbildlich, zu sagen, ja, wir sind bereit, solche Nachteile auch aufzunehmen auf uns und gehen jetzt nicht einfach zurück und sagen, ja, vielleicht ist die Bibel doch Menschenwort und nicht Gottes Wort. Oder relativieren ihre Bekehrung, sondern sie bleiben dran. Letzter Punkt, fünfter Punkt, Evangelisation als Priorität. Also wir hatten gesehen, die Thessalonicher hatten sich klar bekehrt, sich für Jesus entschieden. Das Wort Gottes prägte sie. Sie waren sogar bereit, dafür Nachteile in Kauf zu nehmen. Und damit sind sie für die anderen Gemeinden drumherum zum Vorbild geworden. Vers 7 hatten wir ja schon am Anfang gesehen, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden seid. Und jetzt wird aber nochmal aufgezeigt, warum sie noch spezieller oder im Besonderen sogar ein Vorbild geworden sind. Nämlich, das sagt uns Vers 8, und da bin ich an zwei Worten. Oh, Entschuldigung, das ist... Genau, Vers 8 sagt uns das. Und das wird ihnen bestätigt, denn von euch ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, also die Gemeinden, die so drumherum waren, also Bielefeld und so weiter, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinaus gedrungen. Das heißt, die Gemeinde hatte eine enorme Außenwirkung entfaltet, obwohl sie noch sehr jung war. Und das hat sie auch zu großen Vorbildern gemacht. Die anderen Gemeinden haben möglicherweise darüber gestaunt, haben gesagt, wie machen die das? Oder wie kann das sein, dass die so sehr ihren Glauben offensiv leben? Und mir sind zwei Begriffe aufgefallen. Das eine ist erschollen und das andere ist hinausgedrungen. Erschollen, also das klingt schon nach einem offensiven, nach einem deutlich vernehmbaren Verkündigen des Evangeliums. Die haben es nach draußen getragen. Das haben viele Menschen mitbekommen. Das scheinen ja auch viele Menschen gesagt zu haben, die gar nicht gläubig waren. Wir hören von denen, dass sie zum Glauben gekommen sind. Das haben ja auch letztlich Nichtchristen der damaligen Zeit gesagt. Das Evangelium hat sich ausgebreitet. Der alte Kirchenlehrer Chrysostomus hat schon gesagt, er spricht von einem Posaunenhall, also wenn er das wiedergibt. Die Bedeutung von Erschallen könnte man auch mit laut hörbar wiedergeben. Das war das, was die Thessalonicher gemacht haben. Sie haben das Evangelium nicht in ihrer Gemeinde, in ihren Kreisen gelassen, sondern haben es weit nach draußen, offensiv nach draußen getragen, sodass es erschollen ist, an allen Orten, überall in der Region. Jeder kannte die Thessalonicher, wusste, dass sie gläubig sind. Und Jesus sagt selbst in Matthäus 10, 27, ruft es aus auf den Dächern. Matthäus 16, 15 sagt ja auch, predigt das Evangelium. Hinausgedrungen, das zweite Wort, das wirkt auch so für mich drängen, hinausgehen, Grenzen überschreiten. Da steckt da so ein Stück für mich drin, aus dem inneren Drang, mit hoher innerer Motivation das Wort Gottes hinaustragen. So ähnlich wie Harry da am Flughafen sagt, ich konnte es einfach nicht für mich behalten. Ich musste diesem jungen Mann das jetzt sagen, obwohl Stress war und der Flug kam und jetzt geht's weiter und los. Aber so ein inneres Drängen zu haben und zu sagen, jetzt trage ich es auch weiter, jetzt gebe ich es weiter. Hinausgedrungen, also das klingt nicht so passiv, so langsam, ja, wenn das Wort sich ausbreitet, dann sind wir dabei, dann haben wir ja nichts gegen, sondern das war in ihnen drin, als Motivation hinausgetragen. Sie haben Gemeindegrenzen, Gemeindemauern überwunden. Ich muss sagen, ich habe mich über die letzten Gottesdienste, will ich mal sagen, sehr gefreut. Also muss ich wirklich sagen, war ich sehr, sehr dankbar. Ich fand, die waren top organisiert, attraktiv, Lobpreis auf hohem Niveau, Kindergeschichten, Zeugnisse, bibelorientierte, alltagsnahe Predigten, viele junge Leute, tolle Atmosphäre, danach noch Zeit für Kaffee und Gemeinschaft. Und trotzdem, ja, ich bin ja auch schnell mal ein unzufriedener Mensch, nagt immer wieder was in mir, ja. Und ich, wenn ich mir so Gedanken darüber mache, denke ich, ja, diese guten Gottesdienste, super, aber geben wir das Evangelium auch weiter? Oder kann es nicht sogar eine Gefahr sein, dass wir sagen, es ist so schön hier zusammen, das ist so super, das macht so Freude, hier im Gottesdienst zu sein, das ist so attraktiv, so kann es immer bleiben. Mehr brauchen wir aber auch im Endeffekt nicht, denn anderes kann ja vielleicht auch Ärger machen, ja. Kann ja sein, dass es Stress gibt. Also ich kenne einen Freund von mir, das ist jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte her, als die ihre Gottesdienste gemacht haben. Da mussten die jeden Gottesdienst jemand hinstellen, praktisch wie so Türsteher, weil es praktisch in jedem Gottesdienst zu Schlägereien kam. Das war in so einer Rotlicht-Nachtviertelszene. Das war eine ganz andere Gottesdienstsituation. Das heißt, Gottesdienst war immer Stress, weil es immer Ärger gab, immer Probleme, zumindest in den Anfangsjahren. Die sind dort bewusst hineingegangen, weil sie die Menschen dort in dieser Situation erreichen wollten. Hunderte kamen zum Glauben, aber immer mit Stress und Schwierigkeiten verbunden. Und da mache ich mir manchmal Sorge, sind wir nicht doch zu gemütlich oder macht es uns einfach dann Freude, hier zu sein? Ja, aber das ist es dann auch. Oder geben wir das Evangelium weiter und an die Menschen, die es noch nicht kennen, dass wir sie auch willkommen heißen, in unseren Gruppen auch an allen Enden. Karfreitag war für mich so ein Erlebnis auch. Ich weiß nicht, ob man es als Führung bezeichnen mag, wie auch immer. Jedenfalls saß ich da hinten, neben mir saß ein jüngerer Mann. Und der kam ursprünglich aus Detmold, hatte sich aber erst später für Jesus entschieden und besuchte hier gelegentlich noch seine Eltern, so auch jetzt, und sagte, ich habe mich erst mit Ende 30 oder mit 39 irgendwann für Jesus entschieden, also jüngerer Mann, und war jetzt in Brandenburg. Und er saß neben mir und unterhielten wir uns, er fand das hier toll, den Gottesdienst, die jungen Gemeinden, er kannte auch ein bisschen die Gemeinden hier, also wenn er mal zu Besuch war, hat er immer für sich als Ziel genommen, so ähnlich wie Harry, ich besuche eine Gemeinde, das war ihm ganz wichtig, oder ein Gottesdienst. Und so er auch hier, und er sagt, ich lebe im atheistisch geprägten Brandenburg. Dann sagt er zu mir so, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Das soll jetzt aber keine Kritik sein, einfach nur eine Frage. Also ich bin ganz begeistert von diesem Gottesdienst, sagte die jungen Leute, wie macht ihr das, so viel Potenzial, aber wie ist das? Ich merke, ich lebe in einer ganz anderen Situation. Seid ihr bereit, von eurem Überfluss abzugeben, das weiterzugeben? Oder habt ihr einfach hier eure starken, stabilen, gesunden Top-Gemeinden und das war's für euch? Wie sieht das aus? Habt ihr einen Blick für die anderen auch, denen es gar nicht so gut geht. Also damit meinte er sich oder seine Region, sein Umfeld. So viel Potenzial, so viele Leute, so viele Möglichkeiten. Seid ihr bereit, das weiterzugeben? Ich konnte ihm sagen, manches tun wir, aber vielleicht noch zu wenig. Sind wir da wirklich auf dem Weg, auch die anderen im Blick zu haben, wo es oft nicht so gut geht? Man kann viele gute Erfahrungen machen. Freitag waren wir, kurzes Bild, mit 6 Bibelschülern aus Prag, hier in Detmold in der Innenstadt, mal wieder unterwegs. Das hat uns viel Freude gemacht, aber es wurde auch deutlich, wir müssen das Evangelium weitergeben, rausgehen. Es reicht nicht, dass wir es hier in unseren Gebäuden verkündigen, sondern man muss auch dann weitergeben, es rausgehen, Flyer verteilen, Bücher verteilen und so weiter. Ich habe euch mitgebracht, also neben den Flyern, die ihr gerne mitnehmen könnt, natürlich, Evangelisation Praxistipps. Einfach mal ein motivierendes Buch, fand ich, neu rausgekommen von einem Walter Mauerhofer, hat lange Zeit in Österreich gearbeitet, gibt gute Tipps, aber ist auch inspirierend. Müssten so 40 sein, nehmt die bitte mit, Geschenk des Hauses, also nehmt die Dinger mit, lest sie, lasst euch davon inspirieren. Mich haben Bücher immer sehr inspiriert, Menschen natürlich auch, aber oft haben mich Bücher inspiriert, wo Leute begeistert von dem geschrieben haben, was sie geprägt hat. Und das war eben bei diesem Walter Mauerhofer eben auch Evangelisation sein Leben lang. Nehmt euch das gerne mit. Und ja, lasst uns die Chance nutzen, vielleicht auch für einen evangelistischen Aufbruch, gerade auch bei jungen Leuten, gerade wo sich so viel ändert. Also holt das Beste aus eurem Leben raus. Gerade auch ihr als junge Leute, ihr habt die Power, die Möglichkeiten. Nutzt die Chancen, die Zeit, die Gelegenheiten. Und ich glaube, dann kann viel passieren. Dann können wir sowas erleben, was Harry berichtet hat. Aber auch in viel größerem Umfang sicherlich auch. Gott wird mit uns sein. Er wird die Kraft seines Wortes zeigen, wenn wir darauf vertrauen, wenn wir losgehen. Die Thessalonicher haben es erlebt und das ist genauso heute auch erlebbar. Ich fasse zusammen. Also das wünsche ich mir so ein bisschen. Kirche mit Ausstrahlung nach draußen, die man von Weitem wahrnimmt, auch wenn Weihnachten jetzt schon ein bisschen vorbei ist. Erstens, es gibt klare Entscheidungen bei den Thessalonichern. Vorher, nachher. Bekehrungen, die aber auch das ganze Gemeindeleben prägen. Alles dort fußte auf dem Wort Gottes, auf der Kraft des Wortes Gottes, auf der Kraft des Heiligen Geistes, weil sie es eben auch erlebt haben und weil sie aber diese Grundsatzentscheidung getroffen haben, zu sagen, es ist nicht einfach Menschenwort, sondern es ist Gottes Wort. Und sie lebten Glauben aktiv und lebendig. Sie hatten Liebe untereinander in ihren Beziehungen, in dem, wie sie sich bemühten, in dem, wie sie miteinander auch gegenüber anderen Menschen umgingen. Und sie hatten Hoffnung. Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, das war eine lebendige Hoffnung bei ihnen. Sogar so stark, dass sie bereit waren, Nachteile, Bedrängnis in Kauf zu nehmen. Sie wollten also anders ausgedrückt Jesus ernsthaft nachfolgen, auch wenn es zu Nachteilen führt. Und als letzter Punkt, den ich aufgeführt hatte, der ganz deutlich bei den Thessalonichern wurde, ganz deutlich bei der Gemeinde, wo Paulus vielleicht am allerlängsten Dankbarkeit ausgedrückt hat und sehr dankbar für seine Evangelisation als Priorität oder als ganz hohen Wert, den ganz viele mitbekommen haben. Das Evangelium wurde also offensiv und weitreichend weitergegeben. Und ich denke, können wir von dieser Gemeinde viel lernen. Ich denke, wir sind auch eine Gemeinde, die an vielen Stellen vorbildlich ist. Das müssen wir uns aber auch weiter beibehalten, gerade die Punkte, die wir zusammen besprochen haben. Aber ich glaube, es gibt auch noch viel zu tun im Blick nach vorne und im Blick für das, was noch auch an Aufgaben ansteht. Amen.